ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Zugriff in Berlin. Ein mutmaßlicher Linksextremist ist festgenommen worden. Der Verdächtige soll Teil des Netzwerkes um Lina E. sein. Zur Erinnerung, die Leipziger Studentin soll eine linksextreme kriminelle Vereinigung mitgegründet haben, die gezielt Angehörige der Neonazi-Szene angegriffen haben soll. 2023 wurden sie und drei weitere Personen zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Nun also griffen Zielfahnder des Sächsischen Landeskriminalamtes in Berlin zu und nahmen den mutmaßlichen Unterstützer fest. NDR-Reporterin Anja Klüspies fasst zusammen.
Thomas J. soll sich als Logistiker und Kampfsporttrainer des linksradikalen Netzwerkes um Lina E. hervorgetan haben. Der Generalbundesanwalt ermittelt gegen den 48-Jährigen wegen des Verdachts der Unterstützung jenes Netzwerkes sowie wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Noch am Dienstag soll Thomas J. nach Karlsruhe gebracht und dort einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der über die Untersuchungshaft entscheidet. Eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft bestätigte auf Nachfrage die Festnahme am Montag in Berlin. Die Verteidigerin von J. war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Es soll Hinweise geben, dass Thomas J. an Angriffen auf Rechtsextremisten beteiligt gewesen sein könnte, die der Gruppe um Lina E. zur Last gelegt werden. Thomas J. galt seit mehr als einem Jahr als untergetaucht und wurde per Haftbefehl gesucht. Laut Sicherheitsbehörden soll er sich zeitweise in Nordsyrien aufgehalten und in den Reihen von kurdischen Kämpfern als Scharfschütze ausgebildet worden sein.
Und nun wurde der Mann in Berlin festgenommen, Anna Klüspies informierte. Gestern haben wir darüber berichtet, dass die Planung für eine Magnetschwebebahn in Berlin vom Tisch ist. Doch ganz so klar scheint das nicht zu sein. Die CDU will das Projekt offenbar noch nicht ad acta legen. Fraktionschef Dirk Stettner sagte dem RBB, die Technik der Magnetschwebebahn sei sinnvoll, effizient und ökologisch. Er reagierte damit auf die Antwort der Mobilitätsverwaltung, wonach aktuell keine konkreten Planungsschritte für die Magnetschwebebahn vorangetrieben werden. RBB-Landespolitikreporter Jan Menzel zum Stand der Dinge.
Von einem Aus könne keine Rede sein. Hier liegt gar nichts auf Eis, so der CDU-Fraktionschef. Er und der regierende Bürgermeister Wegner gehören zu den Befürwortern des Projekts, während die mitregierende SPD und die oppositionellen Grünen und Linken die Magnetschwebebahn als zu teuer und verkehrspolitisch wenig sinnvoll kritisieren. Die Mobilitätsverwaltung hatte in der Antwort auf die Parlamentsanfrage der Linken mitgeteilt, dass eine Machbarkeitsstudie aktuell nicht vorgesehen ist. Es gäbe auch keine Erkenntnisse über geeignete Strecken und auch der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg habe noch kein Angebot für eine Grundlagenuntersuchung gemacht. Ergänzend hieß es, dass derzeit mit der BVG ein Mobilitätskonzept für die Zeit bis 2035 erarbeitet werde. Ob darin eine Magnetschwebebahn eine Rolle spielen könnte, beantwortete die Verwaltung nicht konkret.
Doch die CDU, die will das Projekt weiterverfolgen. Fortsetzung folgt, Jan Menzel berichtete. Auf dem Arbeitgebertag in Berlin mussten sich heute Kanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck einiges an Kritik anhören. Die Energiekosten und die Lohnnebenkosten sind zu hoch, die Bürokratie nimmt Überhand, die Bundesregierung setze die falschen Prioritäten. Viele Betriebe schließen. Auch übrigens wegen Nachfolgermangel. Soll heißen, der Inhaber will in Rente gehen und verkaufen, doch niemand übernimmt. Jetzt versucht Brandenburg einen neuen Weg. Traumpartner sollen über ein Datingportal gefunden werden. Wie das funktionieren soll, hat sich RBB-Reporter Daniel Masto angeschaut.
Auf der Internetseite nachfolgezentrale-brandenburg.de ist das neue Datingportal zu finden. Die Registrierung ist kostenfrei, danach kann gewählt werden, Unternehmen übernehmen oder übergeben, erklärt Manja Bonin, Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer Cottbus.
Also es funktioniert wie ein normales Datingportal. Die Unternehmen geben ein, was sie sich an Nachfolger wünschen und die potenziellen Nachfolger, die geben ein, woran sie Interesse haben. Und das Portal schaut dann, wo sind die größten Übereinstimmungen und matcht dann.
Bernd Hahn von der Industrie- und Handelskammer Cottbus ist froh, dass es solch ein Datingportal nun für die Unternehmensnachfolge gibt. Der Grund liegt auf der Hand.
Jeder zweite Unternehmer ist älter als 55 Jahre und sucht in den nächsten 3 bis 5 Jahren einen entsprechenden Nachfolger.
In Summe sind das im Land Brandenburg 90.000 Unternehmen. Die Nachfolgersuche ist schwierig, vor allem wenn keine Familienmitglieder zur Übernahme bereit sind. Mit dem neuen Dating Datingportal soll es nun besser klappen, so wie in Mecklenburg-Vorpommern. Dort ist die Software seit einiger Zeit am Start und weil es dort extrem gut läuft, hat man dieses Portal nach Brandenburg geholt. Das Projekt läuft vorerst bis Ende 2027 und es wird vom Brandenburger Wirtschaftsministerium gefördert.
Der Bericht von Daniel Masto über ein Online-Dating-Portal auch für Brandenburger Unternehmen, die dringend einen Nachfolger suchen. Ein spannendes Projekt ist das.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. 180 Hektar See, klarstes Wasser, an der tiefsten Stelle geht es 24 Meter hinab. Der Wandlitzer See im Barnim ist ein Naturparadies, doch seine Zukunft ist ungewiss. Nach 23 Jahren im Privatbesitz steht der See zum Verkauf. Der Besitzer, ein Düsseldorfer Rechtsanwalt und Immobilienhändler, will ihn nicht mehr. Der Bürgermeister der Gemeinde Wandlitz, Oliver Borchardt, soll nun mit dem privaten Besitzer des Sees über einen Rückkauf verhandeln.
Ich wohne seit 47 Jahren hier und ich bin an dem See aufgewachsen. Ich bin mit dem See aufgewachsen. Ich war hier Rettungsschwimmer und was weiß ich nicht alles. Also ich stehe natürlich dazu, dass der See eigentlich in kommunale Hand gehört. Und auch 100% in kommunale Hand. Weil ich glaube, die Kommune, der einzige Eigentümer einer solchen Liegenschaft ist, der die hundertprozentige Teilhabe auch aller absichern kann in Zukunft.
Der Preis ist üppig. 2,7 Millionen Euro stehen als Kaufsumme im Raum. Viel Geld für eine Kommune. Vor über zwei Jahrzehnten wanderte der Wandlitzer See von der Treuhand-Nachfolgegesellschaft in private Hände. Öffentliche Zugänge gibt es neben dem Strandbad nur noch wenige. Das würde sich auch durch einen kreditfinanzierten Kauf durch die Gemeinde nicht ändern. Wohl auch deswegen sind die Wandlitzer in dieser Frage gespalten.
Würde ich jetzt nicht so schön finden, dass das mit Krediten belastet wird. Ich bin ja immer so der Meinung, sollte auch gerne mal in privaten Händen bleiben.
Letztendlich sollte die Gemeinde dann wahrscheinlich doch zugreifen. Das wäre mir persönlich lieber, weil dann vielleicht etwas mehr um den See herum entsteht, auch für die Öffentlichkeit.
Schule? Ist das nicht wichtiger als der See?
Ich meine, wäre schon schön, wenn die Gemeinde sich den kauft, aber ich glaube nicht, dass die Finanzen haben.
Besonders in anderen Ortsteilen der Gemeinde Wandlitz wächst der Widerstand. Für den langjährigen Ortsvorsteher von Prenten, Hans-Joachim Auge, wäre der Kauf ein Fehler. 2,7 Millionen Euro für 180 Hektar Wasserfläche und kaum öffentliche Uferfläche, das mache keinen Sinn.
Eine Seefläche, eine reine Wasserfläche von 180 Hektar, das sind ungefähr zwei Drittel vom ganzen See, ohne jetzt direkten Zugang, sehe ich überhaupt keinen Mehrwert jetzt für die Allgemeinheit. Also würde sich an dem Status des Sees und das, was wir mit dem See machen können, überhaupt nichts ändern. Und deshalb, kein Kauf.
Doch natürlich weiß auch niemand, was ein privater Käufer auf der Wasserfläche anstellen würde. Von Partybooten bis zu Event-Pontons scheint alles möglich. Auch zwielichtige Investoren könnten im Spiel sein. Ein Risiko, das der Bürgermeister Oliver Borchardt lieber nicht eingehen will.
Unser Haushalt sieht nicht so aus, dass uns der See jetzt, wenn wir ihn kaufen würden, umbringt. Also das tut er definitiv nicht. Wir haben sozusagen einen guten Haushalt aufgestellt und deswegen dreht sich die Frage wahrscheinlich eher um die Angemessenheit. Und das sind sozusagen sehr viele emotionale Diskussionen, die da geführt werden und wo man sagt, mit welcher emotionalen Zahl kann ich mitgehen?
Für den Düsseldorfer Besitzer wird sich der Verkauf auf jeden Fall lohnen. Er hatte den Wandlitzer See 2003 für schlappe 400.000 Euro erworben.
Mehr davon gibt's auch im Fernsehen. Der Tag, montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Mehr Extremwetter oder Naturkatastrophen und höhere Terror- wie Kriegsgefahren brauchen einen besser aufgestellten Bevölkerungsschutz. Deswegen baut das DRK jetzt in Brandenburg bei Luckenwalde ein neues Bevölkerungsschutzzentrum, das wohl wichtigste in Ostdeutschland. Ohne Gelder von Bund oder Ländern übrigens auch ein Zeichen, dass die Politik die Retter längst nicht mehr so unterstützt, wie das schon länger gefordert wird, hat unser Reporter Nico Hecht erfahren.
Künftig kommt alle Hilfstechnik für den Notfall in ganz Ostdeutschland aus einem Zentrum. In Luckenwalde sollen verschiedene bisherige Lager zusammengefasst werden. Technik zusammensammeln war dann gestern. Das werde Einsätze schneller machen, verspricht der Generalsekretär des Deutschen Roten Kreuzes, Christian Reuter.
Das ist eine unglaubliche Steigerung, was die Effektivität angeht, wenn Sie halt wirklich sagen können, alles an einem Ort aus einer Hand.
Viermal mehr Platz als in den bisherigen drei Lagern in der Region werde hier entstehen. Für alles, was es für die Betreuung im Notfall brauche, sagt DRK-Bereichsleiter René Burfeind.
Es sind Zelte, es sind Feldbetten, es ist auch Trinkwasseraufbereitung oder ein Feldkrankenhaus. Stromgeneratoren, Bautrockner, die bei Hochwassersituationen wahnsinnig wichtig für die Menschen vor Ort sind.
Ein Lager für Spezialressourcen im Bevölkerungsschutz nennt das Burfeind. Es werde zudem deutschlandweit das einzige, an dem ein neues Modul für die Betreuung von 5000 Menschen stationiert werde, für den Einsatz in schwereren Zerstörungslagen.
Das heißt, wenn es keine Turnhallen mehr gibt, wo man Menschen unterbringen kann, komplett eine kleine Stadt hinzustellen. Also mit Wasserversorgung, mit Abwasserversorgung, Verpflegung, Telekommunikationsinfrastruktur und natürlich auch Unterbringung. Das über einen längeren Zeitraum, also über ein Jahr oder länger.
Eigentlich sollte es längst mehr davon geben in Deutschland. 10 wäre das Ziel der Bundesregierung gewesen, sagt DRK-Generalsekretär Reuter. Doch trotz stark zunehmender Zahl an Extremwettern und der wachsenden Bedrohungslagen hätte der Bund noch kein Geld für weitere wirklich bereitgestellt.
Das ist deutlich zu wenig und ich wünsche und erwarte eigentlich auch im Interesse der Bevölkerung, dass da Politik mehr und deutlich schneller und deutlich besser ausfinanziert.
Auch das Zentrum in Luckenwalde hat das DRK mit einer mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Summe allein finanziert. Die Politik habe zwar erkannt, dass der Bevölkerungsschutz nach jahrelanger Vernachlässigung mehr Investitionen brauche. Im aktuellen Bundeshaushalt seien dafür aber wieder etwa 570 Millionen Euro eingeplant. Eine seit Jahren also etwa gleichbleibende Summe.
Da gibt es eine dann doch große Differenz zwischen dem, was im Haushalt steht und dem, was wir eigentlich für notwendig erachten.
Denn das DRK fordert 0,5% des Bundeshaushaltes jährlich für den Bevölkerungsschutz einzusetzen. Das wären aktuell gut 2,4 Milliarden Euro.
Und jetzt baut das DRK auf eigene Rechnung ein Bevölkerungsschutzzentrum. 2026 soll es in Betrieb gehen. Nico Hecht berichtete. Das Ziel war ehrgeizig und die Brandenburger Landesregierung hat es verfehlt. Im Koalitionsvertrag hatten sich SPD, CDU und Grüne vorgenommen, dass die hiesigen Landwirte anstatt 13%, wie zu Beginn der Legislatur, am Ende 20% ihrer Fläche ökologisch bewirtschaften. Geschafft wurden aber nur 17%. Und auch das nur mit Hilfe von Fördergeld in dreistelliger Millionenhöhe. Woran also ist der Plan gescheitert? RBB24-Reporterin Lisa Steger hat mit mehreren Getreidebauern gesprochen.
Thomas Süring aus Tauchwitz in Potsdam-Mittelmark baut Getreide an, teils konventionell, teils ökologisch. Ökoanbau, das bedeutet mehr Arbeit, erklärt Süring.
Der Traktor, der muss öfter übers Feld fahren, weil man eben mehr hacken, striegeln und andere Pflegearbeiten machen muss, die man im konventionellen Betrieb nicht machen muss.
Weil man da chemische Dünger und Pflanzenschutzmittel einsetzen darf. Doch die viele Arbeit auf dem Acker kostet Geld, deshalb muss der Ökolandwirt für sein Getreide auch mehr verlangen. Das bekommt er aber häufig nicht, sagt auch Ökolandwirt Frank Schumacher aus Lebus in Märkisch-Oderland.
Ob ich nun für 125 Euro pro Tonne Roggen verkaufe oder für 200, das ist schon ein Unterschied. Da geht Geld verloren, richtig viel Geld.
Doch warum gibt es nicht genug Abnehmer für das nahezu doppelt so teure Getreide aus dem Ökoanbau? Landwirt Heiko Mattis glaubt den Grund zu kennen. Müller und Bäcker können die höheren Preise nicht weitergeben, glaubt er, denn der Verbraucher macht es nicht mit.
Man redet zwar, man will Bio, wenn die Kamera aus ist, drehen sie sich um und suchen den Discounter auf. Und wenn, dann kaufen sie das billige Bio.
Die Inflation hat das Problem verschärft, glaubt Holger Jonas, der in Gräbendorf im Kreis Dahme-Spreewald einen großen Hof bewirtschaftet.
Wenn die Menschen weniger Geld in ihrem Portemonnaie haben, dann sind sie natürlich auch bestrebt, das günstigere Produkt zu kaufen. Und da ökologischer Landbau eben teurer ist, weil er mehr Kosten verursacht, ist es nicht für jedermann möglich.
Zuschüsse sollen den Ökobauern helfen, auf dem Markt zu überleben. Das Brandenburger Agrarministerium hat den Ökolandbau in den letzten 5 Jahren mit rund 240 Millionen Euro gefördert. Für die nächsten 3 Jahre sind weitere rund 180 Millionen Euro eingeplant, sagt Referatsleiterin Irene Kirchner.
Und insoweit muss nicht befürchtet werden, dass jetzt die Ökoprämie nicht mehr gezahlt wird oder wir unsere Programme nicht mehr machen.
Wie viel Fördergeld ab dem Jahr 2027 gezahlt wird, steht noch nicht fest. Darüber entscheiden muss die nächste Landesregierung.
Der Beitrag von rbw24-Reporterin Lisa Steger. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze, auch auf inforadio.de.
Sie fanden es gut? Dann können Sie den Podcast gleich abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.